Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt.
Glaubst du, dass Gott den Glauben prüft? Ja, ich glaube, Jesus wurde auf die härteste Weise geprüft, als er dort im Garten Gethsemane gezittert hat, geweint hat, gefleht hat, Blut geschwitzt hat, berichtet die Bibel. Er rang mit dem Tod und er konnte tatsächlich frei wählen. Aber er entschied sich, diesen Weg des Vaters zu gehen für dich und mich. Davon haben wir heute schon gehört und das werden wir jetzt weiterhin in diesem Thema vertiefen. Gott prüft tatsächlich unseren Glauben und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, was passt so als Bild ganz gut dazu für einen resistenten und stabilen und ja, widerstandsfähigen Glauben. Und dabei ist mir eine Begebenheit aufgefallen, als ich mal unterwegs war, spazieren war, da sah ich, wie eine Blume, ja, durch den Asphalt durchbricht und, eine Blüte macht. Und sie sah wunderschön aus. Das war jetzt nicht diese, das ist nicht mein Foto, aber das ist ein Beispielfoto. Und ich denke mal, viele von uns kennen das, ja. Eine Pflanze bricht durch den Asphalt. Scheinbar nichts kann sie aufhalten und sie kommt zu ihrer Blüte. Und das war für mich ein Bild von einem widerstandsfähigen Glauben. So möchte Gott in mir den Glauben sehen, erleben. Und ein Baum ist ja auch nicht dafür geschaffen, um im Gewächshaus zu stehen. Ja, so eine Eiche, die ist nicht dafür gemacht, im Gewächshaus zu stehen. Ja, es gibt Pflanzen, die können am besten im Gewächshaus wachsen, aber so ein Baum, der braucht die Freiheit, der ist so tief verwurzelt, so stabil, dass er jeglicher Witterung trotzt und standhält. Und das ist ein Bild für den Glauben, für einen geprüften Glauben, auch für unser Leben. Und den hat Abraham auch erlebt, diese Prüfungen hat er erlebt. Gott prüfte ihn auf Herz und Nieren, wie es heißt, bezüglich seines Glaubens. Und wir haben diese Geschichte in 1. Mose 22 und dieses gesamte Kapitel ist überschrieben mit dem Opfergang Abrahams. Gott fordert ihn auf, etwas Unerhörtes, Unerwartetes zu tun. Ich weiß nicht, wer von euch diese Geschichte im Alten Testament schon gelesen hat. Wenn man sie liest, dann hält man erstmal den Atem an und sagt, Gott, kann es wirklich dein Ernst sein? Meinst du das wirklich? Und für unsere Ohren scheint das manchmal so befremdend zu sein, dass Gott hier so krass fordernd ist bezüglich Abraham. Und ich habe diesen Text für uns in vier Abschnitte unterteilt, die wir jetzt im Laufe der Predigt nach und nach für uns erörtern und beleuchten wollen. Der erste Abschnitt, den ich überschrieben habe mit die Glaubensprüfung. Wir lesen zusammen aus 1. Buch Mose 22, die Verse 1 und 2. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Nun, nach diesen Dingen, sagt die Bibel, Abraham war schon sehr betagt. Er war über 100 Jahre alt. Man schätzt ungefähr 110 oder älter. Isaak, der versprochene Sohn, der verheißene Sohn, ist schon wahrscheinlich im Teenie-Alter oder sowas. Und er hat 25 Jahre auf diesen Sohn der Verheißung gewartet. Gott hat ihm mehrmals versprochen, ihm einen Sohn, einen Nachkommen zu geben, durch den er seine Familie und später die ganze Welt segnen wollte. Und nun kommt er zu so einem Moment, wo Gott ihn so hart auf die Probe stellt. Da stellte Gott den Abraham auf die Probe, heißt es dort. Das war der schwerste Tag in Abrahams Leben. 25 Jahre hat er auf dieses Kind gewartet und jetzt sagt Gott, gib ihn mir wieder zurück. Und vom Zusammenhang her steht mit Isaak die ganze Verheißung an Abraham und die zukünftige Geschichte des Volkes Israel auf dem Spiel. Denn von diesem Kind, von diesem Sohn hing das alles ab. Im Hebräischen werden Versuchen und Prüfen mit demselben Wort ausgedrückt. Jede Prüfung ist in der Tat eine Versuchung, die dazu dient, die Gesinnung des Herzens aufzuzeigen. Was hier ganz wichtig ist, auch zu betonen, auch, dass Gott prüfte Abraham nicht, um ihn in Sünde zu verleiten, wie Satan es tut, sondern er prüft auf die Bewährung seines Glaubens. In Jakobus 1, Vers 13 heißt es, es ist keine Versuchung zum Bösen. Auch bei Abraham war es keine Versuchung zum Bösen. Der Teufel, er versucht uns, damit wir fallen, damit wir sündigen. Aber Gott prüft unseren Glauben auf Bewährung, um dass wir gestärkter und standfester herausgehen aus seiner Prüfung. Gott wollte niemals Menschen opfern. Er hat es immer wieder in seinem Wort betont. Er hasste es sogar. Er verbot es strengstens dem Volke Israel. Er sah es bei anderen Göttern. Und Gott sagte, mir ist das nie in den Sinn gekommen. Ich verabscheue das, was andere Götter fordern für Opfer. Gott war nie an der Opferung Isaaks interessiert, sondern vielmehr an Abrahams Entschiedenheit, ihm zu vertrauen. Und die Glaubensprüfung fördert zutage, halten wir fest, was in unseren Herzen wirklich ist. Glaubensprüfungen bieten die Möglichkeit, uns freiwillig für oder gegen Gott und seine Absichten zu positionieren und dadurch unsere Herzenshaltung ihm gegenüber sichtbar zu machen. Opfere deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, haben wir dort gelesen. Den du lieb hast, deinen einzigen Sohn, fordert Gott hier. Und Prüfungen, die wurzeln oftmals in unseren Schwachstellen, unseren verwundbaren und empfindlichen Seiten oder in dem, was uns am meisten bedeutet, was uns wertvoll erscheint. Darin werden wir geprüft. An unseren Schwachstellen vielleicht hast du eine andere Glaubensprüfung wie ich. Ich kann sie vielleicht leicht bestehen und du nicht und andersrum auch. Ich kann deine Prüfung schwer nur bestehen und du meine leicht. Jeder hat so seine eigenen Schwachstellen. Und um Abraham zu prüfen, legt sich die Hand Gottes auf das Liebste, das Wertvollste, das Abraham besitzt, das seinem Herzen am nächsten ist, Isaak, sein Sohn. Und hier klingt schon etwas Prophetisches an, schon in den ersten Versen dieses Textes. Als Jesus circa 2000 Jahre später kommen würde, sollte es über ihn heißen und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude, sagt der Vater über Jesus, als er getauft wird. Und das ist wie eine Parallele, sehen wir, Gott, der Vater, bekennt sich liebend zu seinem Sohn. Und das, was Gott hier von Abraham verlangt, sollte nur ein Vorbild auf das werden, was der himmlische Vater schon von Anbeginn der Welt plante und einmal mit seinem Sohn tun würde. Aber für Abraham in seiner Situation, in diesem Moment, war es herzzerreißend. Wir haben gelesen, Gott sagte ihm, geh auf einem der Berge im Land Moria. Ich habe ein bisschen recherchiert, wo das ist. Das ist im israelischen Gebiet. Und das ist genau das, das Plateau auf dem Tempelberg im Südosten Jerusalems, Golgatha. Heute befinden sich dort der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Das ist dieser Ort, wo Gott ihm sagt, damals vor 4000 Jahren, auf diesem Berg sollst du deinen Sohn mir zum Brandopfer bringen. Und was sagt Abraham? Er sagt, hier bin ich. Hier bin ich, Gott. Abraham stellt sich dieser Herausforderung, er stellt sich, er rennt nicht weg. Die Feuersglut von Prüfungen soll uns stärker machen, aber sie kann auch das Vertrauen in Gott verringern oder gar zerstören. Viele würden von uns an so einer Prüfung scheitern. Und viele sind aufgrund von verschiedenen Prüfungen und Bewährungsproben vielleicht gar nicht mehr da, weil sie sich überfordert fühlten und so weiter und haben Gott den Rücken gekehrt, haben den Glauben fallen lassen. Und so eine Prüfung, sie stellt beides, ja, sie macht beides möglich. Ja, entweder mein Glaube wird stabiler, resistenter, stärker, oder es wird auch in Kauf genommen, dass so ein Glaube auch zerstört wird, wo man merkt, man hat da Falsches gebaut. Abraham war für Gott und seinen Reden offen. Er sagte, hier bin ich. Er war verfügbar für Gott. Er rebellierte nicht. Er fängt nicht an zu diskutieren mit Gott. Er stellt sich dem. Unser Gehorsam wird auf die Probe gestellt. Der Glaube wird auf seine Ausdauer und Belastbarkeit geprüft. So manche wollen diesem entgehen. Sie zimmern sich ihren eigenen Glauben zurecht, wie es ihnen passt. Es soll sich gut anfühlen und bequem sein. Ja. Man kann sich seinen Glauben selber machen, ja, selber zurechtbasteln, wie es einem passt. Aber spiegelt das immer noch diesen biblischen Gott wider? Heute gibt es viele Angriffe auf Jesus Christus, seine Person, auf zentrale biblische Lehren und Wahrheiten der Schrift. Und wir müssen Acht geben. Und es sind tatsächlich viele Irrgeister unterwegs, auf verschiedenen Plattformen in unserer Gesellschaft unterwegs, um diesen Glauben, diese Überzeugung in uns, die Wahrheiten der Schrift, die fundamentalen, zentralen biblischen Lehren anzugreifen. Und die Frage ist, wie stehen wir zu Jesus, zu seinen Aussagen? Wie stehen wir zu den Wahrheiten der Bibel heute? Ja. In Prüfungen zeigt sich, was für einen Glauben wir haben. Ist er echt oder ist er oberflächlich? Gott möchte bei seinen Leuten einen belastbaren Glauben sehen. Was könnte für dich heute so eine Bewährungsprobe sein? Du hast auch, ich kenne deine Situation nicht, vielleicht bist du krank, vielleicht bist du auf irgendwelchen Gebieten deines Lebens, sei es Ehe, Familie, Arbeit, herausgefordert. Und Gott prüft vielleicht deinen Glauben, wenn du dein eigenes Leben reflektierst, so wie Abraham. Sagst du auch, Gott, hier bin ich, ich bin verfügbar, ich möchte hören, was du sagst, ich möchte reagieren, bitte hilf mir durch diese Prüfungen hindurch. Es gibt die unterschiedlichsten Sachen an Prüfungen, ja, die wir erleben. Hast du vielleicht noch diesen Satz in deinem Herzen? Alles, nur das nicht Gott. Ja, solange dieser Satz in deinem Herzen ist, ist unser Glaube brüchig. Alles Gott, nur das nicht. Dieses eine bitte nicht. Abraham kam zu diesem Punkt, wo er alles, wo er diesen Satz aus seinem Leben gestrichen hat, wo er sich komplett Gott anvertraut hat, gesagt, Gott, ich enthalte dir nichts mehr. Hier bin ich. Denn er hat, wie wir in den Predigten davor, schon viele falsche Entscheidungen getan und erlebt, wie schwierig es danach war. Viele Probleme, Herausforderungen resultierten aus seinen falschen Entscheidungen, aus seinem Mangel an Glauben auch. Aber hier hat er es gelernt, an diesem Punkt zu sagen, hier bin ich, Gott. Du darfst mit mir machen, was du möchtest. Alles. Und im Psalm 139, Vers 23 heißt es, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Hattest du schon mal so gebetet? Sich Gott auszuliefern, sagen, Gott, prüfe mich, erforsche mich. Erkenne meine Gedanken. Ich möchte mit dir verbunden sein. Ich möchte dir nahe sein. Ich möchte in deinem Wort sein. Im zweiten Abschnitt dieses Textes heißt es dort, da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Glaubensgehorsam als Anbetung Gottes, habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Glaubensgehorsam als Anbetung Gottes. Dort heißt es, da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Abraham reagierte sofort. Er zögerte nicht. Er macht das, was Gott ihm sagt. Er vertraut sich der guten Führung Gottes an. Er tut das. Diese Prüfung war allein mit dem Verstand nicht zu bestehen. Wer in Sachen Gott mit Fleisch und Blut sich berät, wird Gott niemals seinen Isaak opfern. Ja, mit dem Verstand können wir das nicht greifen. Es muss mit dem Herzen, mit dem Glauben gegriffen werden. Ja, wenn wir versuchen, das Ganze mit dem Verstand logisch nachzuvollziehen, werden wir uns niemals, wenn wir so ein Opfer niemals bringen. Es ist sicher, dass das, was Gott befiehlt, gut ist. Dass das, was er versprochen hat, nicht gebrochen werden kann. Diesmal lässt er sich nicht von seiner Frau Sarah beraten. Sie hat ihn früher schon einmal beraten, was tragisch war. Wir kennen die Geschichte aus den Predigten davor, wo Sarah zu Abraham kommt und sagt, ich kann das nicht, du siehst, ich bin unfruchtbar. Hagar, nimm sie, heirate sie und zeuge mit ihr Kinder und wir werden zusammen so zum Nachkommen kommen. Und daraus entstand ja eine Tragödie, eine familiäre Tragödie und auch bis heute zieht sich diese Linie fort, was ihren Anspruch auf diesen Ungehorsam gegenüber Gott zurückführen lässt. Abraham macht sich auf. Er macht sich auf mit seinem Sohn, früh am Morgen. Und in Sprüche 3,5, dort heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Hier sehen wir das so klar, wie Abraham nach diesem Schriftwort handelt. Er stützte sich nicht auf seinen Verstand. Er verstand es nicht, aber er vertraute. Sein Vertrauen stand über seinem Verstehen. Das können wir hier von Abraham lernen. Es gibt verschiedene Gründe, warum mancher Glaube nicht besteht. Falsche Vorstellungen und Erwartungen, die wir haben gegenüber Gott, gegenüber Christsein. Falsche Vorstellungen sagen, Gott, vielleicht so. Du bist doch so und du kannst gar nicht anders sein. du musst doch so handeln. Und wenn du nicht so handelst, Gott, dann kannst du nicht mein Gott sein. Man wird enttäuscht und der Glaube kann nicht bestehen. Oder man ist unbeständig und unentschlossen. In Lukas Kapitel 8, Vers 13 heißt es, eine Zeit lang glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab, sagte Jesus in seinem Gleichnis. Wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Abraham war schon 3 Tage unterwegs und ihm sind bestimmt viele, viele Gedanken in den Kopf gekommen. 3 Tage mit seinem Sohn zu wissen, wir gehen jetzt und ich werde meinen Sohn opfern. Ja. Aber er war immer noch entschlossen, das zu tun. Er hat seine Meinung nicht geändert. Was sind noch Gründe, dass der Glaube nicht besteht? Zweifel. Zweifel können vielleicht angebracht sein, angemessen sein, aber wenn man in den Zweifel versinkt, wenn man sich in die Zweifel vertieft, dann kann es unseren Glauben kosten, kann es ihm die Luft abschnüren und uns zu Fall bringen. Solche Sachen wie zum Beispiel, meint es Gott wirklich gut mit mir? Kann es wirklich Gott gewesen sein, der da zu mir gesprochen hat? Ist das wirklich sein guter Plan für mich? Und solche Sachen, Sorgen, Verlockungen des Reichtums, Genüsse des Lebens, all diese Dinge, die können Gründe sein, dass unser Glaube nicht besteht. Aber Abraham sagte, wir gehen hin, um anzubeten. Wir gehen dorthin auf diesen Berg, um anzubeten. Und im Hebräischen steht dort Shacha, das heißt sich niederbeugen. Was bedeutet es eigentlich, ein Anbeter zu sein? Abraham macht es uns hier vor. Gehorsam gegenüber seiner Stimme sieht Gott als Anbetung. Am Sonntag, heute zum Beispiel im Gottesdienst, ist es vielleicht nicht so schwer, Anbeter zu sein, wenn wir alle zusammen Lobpreis machen, anbeten. Aber wie sieht es unter der Woche aus, in unserem Alltag? Sind wir da auch Anbeter nach diesem Bild von Abraham? Beugen wir uns unter Gott? Machen wir diese Shacha im Alltag? Wie sieht es da aus? Um ein Anbeter zu werden, braucht es diesen inneren Weg mit Gott, den wir zurücklegen, wo wir Stück für Stück lernen, was es heißt, sich niederzubeugen. Abraham ging diesen inneren Weg mit Gott und er wurde zu einem Anbeter. Und für uns ist es auch, über die Jahre vielleicht lernen wir mehr und mehr, Gott mehr zu vertrauen. Sollte unser Glaube durch Umstände oder Menschen auf die Probe gestellt werden, ist eins anzumerken. Ich kann dir hier nur einen Rat geben. Sollten wir so herausgefordert sein und unser Glaube auf die Probe gestellt werden, sollten wir niemals, auf keinen Fall, die Kirche verlassen, die Gemeinde verlassen, uns abwenden von der Kirche. Dann entfernt man sich während einer Glaubensprüfung vom Reich Gottes, ist es so, als würde man den sicheren Schutzraum gerade dann verlassen, wenn der Tornado in Sichtweise ist. Ja, Gott möchte, dass unser Glaube resistent ist, dass unser Glaube stark ist. Er möchte, dass wir diesen Druck aushalten. Was lernen wir hieraus? Zögere nicht, das zu tun oder das zu lassen, was Gott dir sagt. Zögere nicht, das zu lassen, was Gott dir vielleicht schon gesagt hat. Wenn du etwas loslassen musst, etwas ablegen musst, tu es, so wie Abraham. Er ging sofort los, er machte es. Handle entsprechend dem Wort Gottes. Tu, was du in der Bibel erkannt und verstanden hast. Übe dich darin, das Verstandene, was du aus dem Wort Gottes bekommen hast, was du erkannt hast, in deinem Leben anzuwenden. Gucke nach Möglichkeiten. Wo kann ich das, was ich verstanden habe, in meinem Leben anwenden? Und vertraue dich ihm und seiner Führung ganz an. Lege deine Vorstellungen und Erwartungen beiseite. Gott sprengt immer wieder unsere Vorstellungen und Erwartungen. Er ist nicht ein Mensch, ja, den wir mit unserem Verstand greifen können, den wir vollends begreifen können. Ja. Sogar seine Jünger waren immer wieder täglich überrascht von ihrem Herrn, von Jesus, als er zum Beispiel auf dem See zu ihnen kam, auf dem Wasser ging. Da dachten sie, er wäre ein Gespenst und schrien vor Furcht. Solche Begegnungen gab es öfter, wo sie einfach perplex waren und sagen, Jesus, wir kennen dich zwar, aber wir kennen dich nicht wirklich. Du bist immer anders, aber du bist immer gut. Du bist immer da, du bist immer in Wahrheit und du tust das, was Gott befohlen hat. Genau. Ich möchte zum dritten Abschnitt des Textes gehen, das ich überschrieben habe mit das prophetische Opfer. Und da kommen wir jetzt mehr so auf die Kosten des Karfreitags zu sprechen. Und dort lesen wir ab Vers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete Holz darauf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen um ihn und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, dass du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham hob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesen Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Diese Geschichte ist nicht nur eine Erzählung eines heroischen Glaubens, sondern hat auch eine prophetische Dimension. Abraham ist hier auch ein Bild auf Gott, den Vater. Und Isaak ist im zweifachen Sinn ein prophetisches Bild hier in dieser Geschichte. Einmal auf den Sohn Gottes, Jesus Christus, und einmal auf uns sündige Menschen. Der Widder ist ein Bild auf Jesus Christus, der stellvertretend für uns starb. Wir lesen hier, Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und diese Handlung war schon prophetisch. Er nahm das Holz und packte es auf seinen Sohn. Und wisst ihr, es gibt eine verblüffende Parallele in Johannes 19, Vers 17. Dort heißt es, Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort der Schädelstätte, die genannt wird Golgatha. Isaak trägt das Holz auf seinen Schultern zu dem Ort, dem Gott gesagt hat, wo er geopfert werden sollte. Und das fand ich so stark, einfach, dass Gott dort schon prophetisch zeichnet, so umrisshaft zeichnet, was er mit seinem Sohn einmal vorhaben würde. Isaak fragt seinen Vater: Vater, hier ist Feuer, hier ist Holz, aber wo ist das Schaf? Er wusste nicht, hatte keine Ahnung, was die macht. Er dachte, wir machen einfach eine Reise mit meinem Vater, aber hatte keine Ahnung gehabt. Er sagte: Vater, wo ist das Brandopfer? Und ich glaube, in diesem Moment zerriss es, glaube ich, in Abrahams Herz. Und er sprach hier auch prophetisch hinein. Er sagte zu ihm: Sohn, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen. Und die Antwort auf die Frage seines Sohnes zeigt, dass er keinen Moment daran zweifelt, dass Gott die Prüfung zu einem guten Ende führen wird. Ja. Er glaubte, vertraute darauf, dass Gott es gut meint, dass Gott auch diese harte Prüfung, wie unverständlich sie auch sein mag, dass sie zu einem guten Ende führen wird. Abraham war sich in dem Moment gar nicht bewusst, dass er hier eine bedeutende Prophetie ausgesprochen hat. Und dort lesen wir, wie wir heute schon im Gebet auch, glaube ich, schon gehört haben, und aus 1. Johannes, aus Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 29, dort heißt es: Am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er: Seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Gott wird sich das Schlachtopfer, das Brandopfer ausersehen. Und Jesus ist dieses Schlachtopfer. Er ist dieses Brandopfer, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dann band er seinen Sohn Isaak. Das Ziel der Erzählung ist nur von ihrem Ende her zu verstehen. Wir, die wir das lesen, kennen den weiteren Verlauf der Geschichte. Abraham kannte ihn nicht. Gott teilte ihm nicht mit, dass es eine Prüfung war. Für ihn waren es die letzten Tage mit seinem Sohn. Aber im Laufe seines Lebens hat er es gelernt, Gott bedingungslos zu vertrauen. Er drückt hier seine tiefe Glaubensüberzeugung aus. Erstens, Gott ist der Handelnde. Und zweitens, Gott sieht weiter als er. Gott sieht weiter als ich. Gott hat einen Plan, der Abraham noch verborgen ist, aber er vertraut Gott. Wir lesen aus dem Neuen Testament in Hebräer 11, 19, dort heißt es über Abraham, dass Abraham glaubte, dass Gott imstande war, seinen Sohn wieder zum Leben zu erwecken. Und dann heißt es dort von Gott, als Abraham seinen Sohn, ja, schon dabei ist zu schlachten, Gott sagt hier: Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, dass du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest. Abraham war von Anfang an entschieden, Gott dieses Opfer zu bringen. Er hat nicht damit gerechnet, dass Gott seinen Plan ändern würde. Wäre Gott nicht eingeschritten, hätte er seinen Sohn tatsächlich getötet. In Hebräer 11, 17 heißt es: Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Es mag vielleicht eine unerhörte Forderung von Gott sein, dieses Opfer. Aber er ist letztendlich der Geber und der Herr über das Leben. Und er entscheidet, er ist Herr über das Leben. Aber aus dieser Prüfung entstand auch ein unermesslicher Segen, nicht nur für Abraham, sondern für alle Menschen letztendlich. Und diese Schilderung von Abrahams Prüfung will zum Vertrauen auf den unbegreiflichen, aber immer verlässlichen Gott aufrufen. Gott kann manchmal unbegreiflich sein, aber wir dürfen damit rechnen, dass er immer verlässlich ist. Er ist immer verlässlich. Er sah den Widder dort im Gestrüpp. Er nahm diesen Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes. Es war nicht Gottes Absicht, dass Isaak tatsächlich geopfert werden sollte. Doch sollte zu gegebener Zeit edleres Blut für die Sünde vergossen werden, das Blut des eingeborenen Sohnes Gottes. Der Widder ist ein Typus, ein Sinnbild für Christus, der anstelle von Isaak hier geopfert wird. Ein anderes Opfer ist vorgesehen. Christus wurde an unserer Stelle geopfert. Und auf diesem Berg Moria, auf Golgatha, wo Christus geopfert wurde. Anstelle von mir, anstelle von dir. Dieser Widder symbolisiert, es muss einer sterben. Es muss einer die Schuld auf sich nehmen. Und Gott wollte nicht, dass Menschen für ihre Schuld sterben und getrennt sind von ihm. Denn die Schuld trennt uns von Gott. Und Isaak war nicht das perfekte Opfer. Er war nicht schuldlos und er war nicht qualifiziert für dieses Opfer einzunehmen, was Gott forderte. Aber Gott deutet hier schon an, dieser Widder, mein Sohn Jesus Christus, wird kommen und wird an unserer Stelle, an eurer Stelle wird er sterben. Römer 8, 32, dort heißt es, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Amen. Und darauf nannte Abraham diesen Ort, wo er Isaak als Brandopfer darbringen sollte, der Herr wird er sehen, Jahwe Jireh. Wenn der Messias einmal kommen wird, der Ausersehene, dann wird er auf dem Hügel Jahwe Jireh sterben. Davor hatte dieser Hügel vielleicht keinen Namen, aber Abraham nannte ihn Gott wird ersehen. Auf dem Berg, wo der Herr sich sehen lässt, heißt es auch in einer anderen Übersetzung. Und willst du wissen, wie Gott ist? Dann schau auf Golgatha. Dort lässt sich Gott sehen am Kreuz. Dieser Hügel, Jahwe Jireh, Gott, der Herr, der sich sehen lässt, dort auf diesem Berg, das ist Golgatha. Am Kreuz hängt Gott. Und wenn wir Menschen sehen wollen, wie Gott ist, denn wie ist Gott? Wenn er sich nicht offenbart. Wir können uns viele verschiedene Bilder machen. Aber an diesem Hügel, an Golgatha, sehen wir, wie Gott ist. Aufgestellt, hingerichtet für unsere Schuld am Kreuz. Gott lässt sich sehen. Er zeigt uns Menschen, wie er ist. Nämlich voller Gnade, voller Liebe, voller Erbarmen. Er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern er ist bereit, seinen eigenen Sohn zu opfern. Er lässt sich bereit, nackt zu sein, an diesem Hügel, an diesem Kreuz geschlagen, angeschlagen zu sein, sich sehen zu lassen von der Menge. Das finde ich so stark. Diesem Hügel, wo Gott sich sehen lässt. Nackt, verwundbar, schwach, an unserer Stelle sterbend, an unserer Stelle sein Blut vergießend. Hast du dieses stellvertretende Opfer persönlich für dich in Anspruch genommen? Identifizierst du dich heute mit diesem Opfer? Gott lässt sich sehen durch Jesus Christus, der gekreuzigt ist. Wir kommen zum letzten Abschnitt dieses Textes, der Lohn des Gehorsams. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und in deinem Samen, das heißt in deinem Nachkommen, werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Gott erneuert hier seinen Bund mit Abraham erneut. Er sagt: Ich werde dich reichlich segnen dafür. Und in dieser Bestätigung des Bundes mit Abraham wird der Segen Gottes in einem Maße deutlich, das alles übertrifft, womit er bisher gesegnet worden war. Diejenigen, die bereit sind, etwas für Gott aufzugeben, werden es mit unsagbarem Maße wieder gut gemacht bekommen. Glaubst du das? Dass das, was wir Gott geben, wo er vielleicht uns prüfen mag, wenn wir bereit sind, das abzugeben, wir werden es wieder gut gemacht bekommen durch Gott. Gott segnet hier Abraham. Er spricht ihm seinen Beistand, seinen Segen zu in deinem Samen. Und in Galater 3,16 heißt es, das ist Christus, werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Alle Menschen der Erde werden gesegnet sein durch Jesus Christus, denn Jesus Christus ist der Nachkomme, der aus Abraham heraus entstand. Er ist Jude, Jesus Christus, unser Erretter und Erlöser. Und in ihm sind wir gesegnet. In ihm sind wir heute, morgens gesegnet. Wir haben diesen Segen von Abraham heute sogar noch auf uns, so reichhaltig ist dieser Segen, den Abraham da zugesprochen hat von Gott. Durch Jesus Christus ist das Teil von uns geworden. Haben wir teilgenommen an diesem Segen. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir Gesegnete wie Abraham. Johannes 3,16: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat die Welt geliebt. Gott gab seinen Sohn als Liebesbeweis für jeden Menschen. Und es liegt an uns. Glauben wir an dieses Opfer? Identifizieren wir uns heute Morgen mit Jesus? Haben wir das schon in unser Leben aufgenommen? Wie erkennen wir die Liebe von Jesus, dass er sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat? Er lebt und ruft die Sünder auf, zu ihm zu kommen und an seiner durch Blut erworbenen Erlösung teilzuhaben. Und er ruft auch uns, sein erlöstes Volk, auf, sich an ihn zu erfreuen und ihn zu verherrlichen. Was sollen wir also für all seine Wohltaten geben? Seine Liebe soll uns dazu bringen, nicht für uns selbst zu leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Indem wir seine Gnade bewundern, wollen wir unser ganzes Leben ihm widmen, der sein Leben für unsere Erlösung hingegeben hat. Das ist Karfreitag, das ist die Bedeutung von Karfreitag. Jesus kam freiwillig. Er hat gesagt, ich gebe mein Leben freiwillig. Keiner kann es von mir nehmen. Ich gebe es hin. Und die Bibel ruft uns auf. Jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben und braucht nicht verloren gehen.
Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info@gnl-bramsche.de. Gott segne dich.